Herzlich willkommen zum PTA Heute Podcast am 14. Juli 2025 und wir haben richtig gute Neuigkeiten. Der PTA-Beruf ist kein Engpassberuf mehr. Und wenn ihr euch jetzt mal mit Blick auf euren Dienstplan denkt, okay, woran merke ich das? Dann sollten wir mal dringend darüber sprechen, was so ein Engpassberuf eigentlich ausmacht. Machen wir heute. Außerdem geht es um die korrekte Lagerung von Arzneimitteln im Sommer, das Jodgitter gegen Husten und verbotene Nahrungsergänzungsmittel mit Kratom. Vor dem Stoff habe ich bis letzte Woche noch nie gehört. Aber wir machen uns das heute nett. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Benedikt Richter und jetzt geht's los. Engpass bei PTA beendet. Das sagt zumindest eine Erhebung der Bundesagentur für Arbeit. Einmal im Jahr legt sie ihre sogenannte Engpassanalyse vor und die soll Aufschluss darüber geben, in welchen Berufen das Besetzen von Stellen besonders schwer fällt. Wenig überraschend für uns, das betraf oft die pharmazeutischen Berufe. Laut der aktuellen Auswertung für das Jahr 2024 herrscht allerdings nur noch bei ApothekerInnen ein Mangel, bei PTA nicht mehr. Für die Berufsuntergruppe Apothekerinnen und Apotheker bzw. Pharmazeutinnen und Pharmazeuten liegt der Engpassindikator bei 2,2. Bei einem ermittelten Wert über oder gleich 2,0 ist von einem Engpassberuf die Rede, erläutert die Abda in ihrem Newsroom dazu. 2023 lag der Wert übrigens bei 2,5 und ist also gesunken. Für die Untergruppe Berufe pharmazeutisch-technischer Assistenz, zu der auch PTA zählen, liegt der Wert aktuell bei 1,8. Aber wie kann das sein? Wo kommen die ganzen PTA plötzlich her? Die gefühlte und erlebte Realität in den Apotheken sagt ja was ganz anderes. Eine mögliche Erklärung liegt in der Datenbasis, auf der die Bundesagentur für Arbeit ihre Auswertung vornimmt. Die erfasst insbesondere die von den Betrieben an sie gemeldeten offenen Stellen. Viele InhaberInnen wählen aber bevorzugt den Weg über fachspezifische Suchmöglichkeiten, wenn sie Personal benötigen, also zum Beispiel Fachmedien oder die Jobportale der Kammern. Darüber erhoffen sie sich eine größere Resonanz als über die Arbeitsagenturen. Aber so werden offene Stellen in Apotheken in vielen Fällen eben nicht erfasst und fließen somit auch nicht in die Analyse der Bundesagentur für Arbeit ein. Deshalb bittet die ABDA InhaberInnen darum, ihre freien Arbeitsstellen an die Arbeitsagenturen zu melden, damit sie statistisch erfasst werden können. Auch die Apothekenschließungen und die damit zusammenhängende Freisetzung des Personals könnten Grund dafür sein, dass andere Betriebe offene Stellen leichter besetzen können als bisher. Andererseits ist aus dem Berufsstand zunehmend zu hören, dass Betriebe Stellen abbauen oder bewusst nicht neu besetzen, um zu sparen. Beides könnte dazu beitragen, eine Entspannung vorzugaukeln, die letztlich auf die schwierige finanzielle Situation der Apotheken zurückzuführen ist. Wir sehen also mal wieder, eine reine Zahl ohne Zusammenhang ist schwierig zu bewerten. Ich hätte noch eine Zahl, 36. 36 Grad Celsius hatten wir vor kurzem in Berlin und das war echt gefährlich. Viele Menschen hier waren gar nicht darauf vorbereitet und hatten gesundheitliche Probleme mit der Wärme. Die Klimaanlagen in den Apotheken mussten teilweise die ganze Nacht durchlaufen und wenn ich so mit der Bahn durch Berlin gefahren bin, dann habe ich wieder viele Fenster gesehen, die mit Rettungsdecken verhangen waren gegen die direkte Sonneneinstrahlung. Wenn Menschen schon so sehr unter Hitze leiden, was macht es eigentlich mit Medikamenten? Naja, zum einen kann sich bei Hitze die prinzipielle Wirkung von Medikamenten auf den Körper verändern. Beispielsweise können einige Antibiotika oder entzündungshemmende Medikamente wie Ibuprofen zu erhöhtem Sonnenbrandrisiko, Lichtempfindlichkeit oder Hautausschlag führen. Medikamente gegen Bluthochdruck oder auch Diuretika können in ihrer Wirkung verstärkt werden und müssen möglicherweise in ihrer Dosis reduziert werden, wenn es wärmer wird. Natürlich in Absprache mit dem behandelnden Arzt. Dr. Jens Andreas Münch, der Präsident der Apothekerkammer Sachsen-Anhalt, sagt außerdem, wenn Arzneimittel der Sonne ausgesetzt sind, kann das ihre Stabilität erheblich beeinträchtigen. UV-Strahlen können chemische Reaktionen in den Medikamenten auslösen, sie können ihre Wirksamkeit verlieren oder sogar schädliche Nebenwirkungen entwickeln. Deshalb muss die Hausapotheke und deren Medikamente richtig und sicher gelagert werden. Generell sollten Medikamente ja kühl und trocken gelagert werden. Die meisten Arzneimittel können bei Raumtemperatur aufbewahrt werden. Aber die Raumtemperatur, die steigt im Sommer schnell mal auf über 25 Grad an. Was macht man da? Bei vielen Arzneimitteln wie Tabletten ist eine kurzzeitige Unter- oder Überschreitung dieses Temperaturbereichs eher unproblematisch. Aber bei flüssigen bzw. weichen Medikamenten wie Cremes, Salben, Gelatinekapseln oder Zäpfchen kann es durch Temperatureinflüsse zu Veränderungen in der Struktur oder der Wirkstoffverteilung kommen. Auch Dosiererosole sind problematisch, weil deren Funktion bzw. die Genauigkeit der Dosierung bei hohen Temperaturen nicht mehr zu 100% gewährleistet werden kann. Typische Anzeichen für Qualitätsveränderungen an Arzneimitteln sind Risse in Tabletten, Verfärbungen oder unangenehme Gerüche, aufgeblähte Blister sowie Ausflockungen oder stark verflüssigte Cremes oder Salben. Daher jetzt unsere Empfehlung aus der Apotheke. Bei hohen Temperaturen sollten Medikamente immer in einer Kühltasche mitgeführt werden. Besonders wichtig ist das bei Schmerzpflastern zum Beispiel, die mit Fentanyl, weil sie andernfalls ihre Wirkung verlieren können. Auch Cremes, Asthma-Medikamente, Insuline oder orale Kontrazeptiva gehören an gekühlte Orte, denn ein eventueller Wirkungsverlust ist nicht immer erkennbar. Einige Arzneimittel müssen nur bis zur Abgabe an den Kunden in der Apotheke gekühlt aufbewahrt und im Anschluss nicht erneut in den Kühlschrank gelegt werden. Auch viele Insuline halten den Transport bei höheren Temperaturen aus, müssen dann aber innerhalb eines gewissen Zeitraums angewendet werden. Die sollten daher sicherheitshalber in der Kühltasche transportiert werden. Bei kühlkettenpflichtigen Arzneimitteln müssen wir aber ein bisschen strenger sein. Am besten das entsprechende Medikament in eine Kühltasche legen, mit einem Tuch umwickeln und gefrorene Kühlakkus beilegen. So gelingt der Transport komplikationslos. Grundsätzlich sollten wir bei diesen Temperaturen empfehlen, die Hausapotheke in einem kühlen Raum in der Wohnung aufbewahren. Ungeeignet ist zum Beispiel das Badezimmer, auch aufgrund hoher Luftfeuchtigkeit. Medikamente bei hohen Temperaturen sollten nicht ungekühlt im Auto transportiert oder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Acetylsalicylsäure beispielsweise ist sehr feuchtigkeits- und hitzeanfällig, besonders wenn der Blister leicht verletzt wird. Im Sommer ist es daher ratsam, Alternativen wie zum Beispiel Ibuprofen vorrätig zu halten. Unterwegs, zum Beispiel auf dem Weg in den Urlaub, können Kühlartikel in einer geeigneten Box mit Akkus transportiert werden. Bei Unsicherheiten sollte man die Herstellerangaben überprüfen. Viele Anbieter geben nämlich im Beipackzettel genaue Informationen zur Lagerung an. So, ich habe mir das jetzt alles notiert und versuche mir das zu merken, bis es wieder warm wird. Aktuell ist es in Berlin angenehm kühl und regnerisch. Für Arzneimittel perfekt, für das Sommerfeeling eher schlecht. Und schlecht für die Gesundheit scheint auch der Stoff Kratom zu sein. Wenn ihr auch noch nie davon gehört habt, dann beruhigt mich das sehr. Aber der Stoff wurde mal wieder als Wundermittel gehandhabt und sollte gegen Ängste, Depressionen, Durchfall, Entzündungen, Fieber und Schmerzen helfen. Bei der Liste an Indikationen wird man als PTA schon mal misstrauisch, oder? Gewonnen wird Kratom aus dem in Südostasien heimischen Kratombaum. Auf Latein Mitraguna speciosa. Dort, wo es wächst, wird es auch volksmedizinisch eingesetzt und findet sich mittlerweile in Form von Pulver oder Kapseln in Nahrungsergänzungsmitteln, auch in Deutschland. Verwendet werden übrigens die Blätter. Die beiden wichtigsten Inhaltsstoffe in Kratom sind Mitragynin und 7-OH-Mitragynin. Beide binden an den gleichen Rezeptor wie Opioide. Zusätzlich beeinflussen Mitragynin und 7-OH-Mitragynin das Serotonin-, Dopamin- und Noradrenalinsystem des Gehirns, was auch die Vielzahl an angeblichen Indikationen erklärt. Nun warnt das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte vor Kratom zu medizinischen Zwecken. Die Sicherheit und Wirksamkeit von Kratom seien bisher nicht ausreichend belegt, so das BfArM. Kratom sei in Deutschland nicht als Arzneimittel zugelassen und ein positives Nutzen-Risiko-Verhältnis nicht belegt. Eigentlich ist eher das Gegenteil der Fall, denn Tier- und Humanstudien deuten darauf hin, dass Kratom möglicherweise zu schädlichen neurologischen Wirkungen, einschließlich Abhängigkeit und Entzugssyndrom führen und insbesondere Leber und Niere schädigen könnte, erklärt das BfArM. Außerdem seien Todesfälle im Zusammenhang mit Kratom beschrieben, deren Ursachen derzeit noch wissenschaftlich untersucht würden. Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA warnte bereits 2024 vor kratomhaltigen Produkten und informierte, dass Kratom in den USA weder als Nahrungsergänzungsmittel noch als Lebensmittelzusatz rechtmäßig vermarktet werden dürfe. Mit der Frage, wie Kratom einzustufen ist, ob jetzt als Lebensmittel oder Arzneimittel, damit beschäftigt sich das BfArM eigenen Angaben zufolge in der gemeinsamen Expertenkommission. Derzeit gilt Kratom bei uns als neuartiges Lebensmittel. Auch die Überlegung, Kratom als BTM einzustufen, stand bereits im Raum. Eine Beschlussfassung gab es jedoch nicht. Von der Einnahme ist also dringend abzuraten und es zeigt mal wieder, dass die Meinung, Nahrungsergänzungsmittel wären harmlos, nicht in jedem Fall stimmt. Auch bei Nahrungsergänzungsmitteln sollte eine fundierte Beratung erfolgen. So, letztes Thema und die beginnt damit, dass ich euch sage, ich habe jetzt was gelernt. Denn immer wenn ich mir denke, dieses Produkt verkaufe ich aber ungewohnt häufig in letzter Zeit, dann sollte ich mal ins Internet schauen, ob es irgendeinen Trend dazu gibt. Und letzte Woche habe ich mich gewundert, dass ich so häufig Jodsalbe verkauft habe. Seit diesem Wochenende ahne ich auch warum. Es gibt einen neuen Social Media Trend. Das Jodgitter gegen Husten. Jod gegen Husten. Das klingt seltsam, denn als PTA kennen wir Jod ja als Antiseptikum, das schon seit Jahrzehnten zur Desinfektion von Haut und Wunden eingesetzt wird. Produkte wie Beta-Isodona-Salbe enthalten den Wirkstoff Povidon-Jod, der eine breite Wirksamkeit gegen Bakterien, Viren und Pilze besitzt. In der Wundversorgung wird Jod gezielt lokal aufgetragen, um Infektionen zu verhindern, besonders bei Schürfwunden, bei Operationswunden oder chronischen Wunden. Für die äußere Anwendung bei Erkältungskrankheiten kenne ich Jodsalbe jetzt nicht und dafür ist sie auch nicht zugelassen. Und ein Jodgitter ist genau das, wonach es klingt. Menschen tragen mit einer Jodsalbe eine Art Muster in Gitterform auf ihre Brust oder ihren oberen Rücken auf. Die Gitterform soll die Aufnahme verbessern oder Akupunkturpunkte ansprechen. Begründet wird der Einsatz mit einer lokalen Immunstimulation, Förderung der Durchblutung oder einer reflektorischen Wirkung auf die Atemwege. Es gibt allerdings keine fundierten Studien, die diese Wirkung belegen. Weder die schleimlösende noch die entzündungshemmende Wirkung von Jod über die Haut bei Atemwegserkrankungen ist nachgewiesen. Bei diesem Vorgehen handelt es sich um einen Off-Label-Gebrauch, für den keine klinische Evidenz vorliegt. Die Anwendung als Jodgitter auf der Haut basiert nicht auf wissenschaftlich geprüften Daten, sondern auf Erfahrungsberichten, häufig aus der Naturheilkunde oder eben über soziale Medien verbreitet. So Apothekerin Anthony Hansen in einem Artikel auf PTA heute dazu. Ja gut, könnte man jetzt meinen, die Leute malen sich halt mit Salbe Muster auf die Haut. Lasse doch. Aber wenn man mal einen Blick in die Kontraindikationen und Hinweise zu Jodsalben wirft, wird klar, dass eine systemische Aufnahme von Jod über die Haut nicht unbedingt ausgeschlossen werden kann. Besonders bei Schilddrüsenerkrankungen, schwangeren Frauen, Stillenden und Neugeborenen kann eine übermäßige Jodaufnahme problematisch sein. Schon eine regelmäßige lokale Anwendung auf der Haut kann bei empfindlichen Personen zu einer systemischen Aufnahme führen und die Schilddrüsenfunktion beeinflussen. Außerdem kann es zu Hautirritationen, Kontaktdermatitis oder allergischen Reaktionen kommen. Die Empfehlung, ein Jodgitter bei Kindern mit Husten oder Bronchitis anzuwenden, ist mit Vorsicht zu betrachten, insbesondere wenn keine ärztliche Rücksprache erfolgt ist. In der Apotheke sollten wir zu evidenzbasierten Arzneimitteln und Therapien in der Beratung greifen und ich hinterfrage vielleicht künftig mal öfter den Kauf von Jodsalbe. Dafür habe ich diese Woche aber nur heute Gelegenheit, denn ich bin nur heute im Handverkauf. Den Rest der Woche darf ich mich in der Rezeptur tummeln. Ich wünsche euch jetzt, egal ob im HV, im Labor, im Backoffice oder im Urlaub, eine ganz zauberhafte Woche und sage danke fürs Einschalten. Wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche wieder hier. Ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin, gehabt euch wohl.